Hallo liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum The Point Magazin Nummer 40. Wie immer habe ich ein paar interessante News und Entwicklungen aus unserer aller Lieblingsbranche, der Spielebranche, zusammengesucht. Diesmal behandle ich etwa das plötzliche Ende des Adventure-Entwicklerstudios Telltale Games. Es gibt neue Entwicklungen bei der Lootbox-Debatte, einen kleinen Schleichwerbeskandal für FIFA 19, mehr Spiele-Streaming-News und ein millionenschweres Spieleförderungspaket in Rumänien. Da wird der Gameverband neidisch sein. Los geht's aber mit dem großen Paukenschlag der letzten Wochen. Telltale Games geschlossen. Am 21. September sorgte der Adventure-Entwickler Telltale Games, bekannt durch seine episodenweise veröffentlichten Spiele zu Vorlagen wie The Walking Dead, Game of Thrones oder Borderlands, mit der Nachricht für Aufsehen, dass man den Großteil des Studios schließen und die allermeisten, nämlich 225 Mitarbeiter, entlassen werde. Nur 25 Mann sollen bei Telltale verbleiben, um die bestehenden Verpflichtungen des Studios zu erfüllen. Diese Entscheidung wurde nach einem Jahr voller unüberwundbarer Herausforderungen getroffen, hieß es. CEO Pete Haley wird dabei wie folgt zitiert. Es war ein unglaublich schwieriges Jahr für Telltale, währenddem wir versuchten, das Unternehmen auf einen neuen Kurs zu bringen. Leider ist uns auf dem Weg dahin die Zeit ausgegangen. Wir haben einige unserer besten Inhalte dieses Jahr veröffentlicht und eine enorme Menge an positivem Feedback erhalten, aber letztendlich wurde das nicht von den Verkaufszahlen reflektiert. Schweren Herzens nehmen wir also Abschied von unseren Freunden und lassen sie unsere Art des Storytelling in die Spieleindustrie verteilen. Zitat Ende. Ach, ein romantisches Bild zeichnet er da von der bitteren Realität einer Massenentlassung. Und ebenfalls bitter, einige Telltale-Projekte befinden sich nun in einer Art Fegefeuer der Ungewissheit. Was ist etwa mit The Walking Dead Final Season? Die erste von 4 geplanten Episoden ist bereits erschienen. Die zweite sollte am 25. September kommen, aber das tat sie nicht. Telltale ist schließlich pleite. Einer Kotaku-Story zufolge sind die restlichen Folgen bereits fast fertig und Telltale, also der kleine Rest von Telltale, der sei aktuell dabei, einen Entwickler zu finden, den man mit der Fertigstellung der Reihe beauftragen kann. Ebenfalls bei Telltale in Arbeit war eine interaktive Minecraft-Story-Mode-Show für Netflix und ein Spiel basierend auf der Netflix-Serie Stranger Things. Und darüber hinaus war Telltale auch ein Publisher und sollte Stranded Deep, ein Insel-Survival-Spiel des australischen Indie-Studios Beam Team Games, das am 9. Oktober für PC und Konsole erscheinen sollte, veröffentlichen. Natürlich wird das jetzt nicht so der Fall sein, man arbeite an einer Lösung, so die australischen Entwickler. Derweil gab es auf Twitter ein großes Echo aus der Spielebranche und zahlreiche Statements von Ex-Mitarbeitern, denen zufolge nur wenige der Telltale-Spiele finanziell wirklich erfolgreich gewesen seien. Und am 4. Oktober meldete Kotaku dann, dass wohl auch Teile der 25-Mann-Notmannschaft gefeuert worden seien. Und es wurden mehr und mehr Details vom Ende Telltales offenbar. So waren etwa die Verkäufe der ersten Folge von The Walking Dead Final Season eher schwach und ein Deal mit AMC und Smilegate, der in letzter Sekunde platzte, sei der Auslöser für das überraschende und abrupte Ende des Studios gewesen. Und genau dagegen übrigens, Entlassungen ohne große Vorwarnung haben inzwischen Ex-Mitarbeiter Sammelklage eingereicht. Was bleibt, sind also hunderte arbeitslose Entwickler, viel Ungewissheit über die Zukunft der Telltale-Spiele und Marken, immerhin gibt es Anzeichen dafür, dass zumindest The Walking Dead beendet wird, und Wut wäre da noch. Ex-Entwickler sprechen auf Twitter von Missmanagement, von 80 Stunden Crunch-Wochen und unglaublichen Zuständen. Berichte hierzu gab es bereits vor etwa einem Jahr, dass es da im Getriebe des Studios knirschte und krachte, das war also bereits bekannt, dass es so plötzlich enden würde, das hat sicher alle überrascht. Ich bin mir sicher, die kommenden Wochen und Monate, die bringen noch viele Details über den Untergang und die letzten Tage von Telltale ans Licht. Google mit Game Streaming Service. Im letzten Magazin berichtete ich ja bereits darüber, dass die Zukunft des Spiele-Streamens immer mehr zur Realität wird, und zwar schneller, als ich es eigentlich dachte. So kann man in Japan Resident Evil oder Assassin's Creed Odyssey auf der Switch spielen, indem das Gameplay auf einem Server läuft und nur auf die Handheld-Konsole gestreamt wird. Und speziell Ubisoft scheint hier ein Geschäft zu wittern. So bin ich auf ein Interview mit dem Ubisoft-CEO Yves Guillemot gestoßen, das IGN im Rahmen der Gamescom in Köln geführt hat. Und da beschreibt der Mann eine Zukunft, in der Game-Streaming das Mittel der Wahl ist. Zitat: Die Technologie entwickelt sich tatsächlich in diese Richtung. Die Geräte werden immer stärker und die Systeme zum Datentransfer immer effizienter, sodass es an einem Punkt die bessere Erfahrung sein wird, etwas zu streamen, anstatt sich ein eigenes Gaming-Gerät zu kaufen und das regelmäßig zu ersetzen. Zitat Ende. Gilmour denkt, dass solches Spielestreaming von den Kunden angenommen werden wird und dass es mit altmodischen lokalen Spielweisen koexistieren wird. Zitat: Was wir sehen, ist ein Trend. Früher war es nicht nötig, mit dem Netz verbunden zu sein. Und heute, wo sich Spiele mit der Zeit weiterentwickeln, nutzen 95 oder gar 98% unserer Spieler die Möglichkeiten, sich neue Maps, Events oder Updates, die wir regelmäßig anbieten, runterzuladen. Zitat Ende. Kein Wunder also, dass Ubisoft dann auch der erste Partner für Googles neues Project Stream ist. Dieses Projekt wurde von Google am 1. Oktober angekündigt und es soll mehr oder minder eine Art Techniktest für die Streaming-Technologie des Konzerns sein. Und dieser Test, für den sich US-Bürger in den letzten Tagen anmelden konnten, der besteht aus Assassin's Creed Odyssey, das am heutigen Freitag, dem 5. Oktober, erschienen ist. Im Endeffekt ist Googles Project Stream auch kein Hexenwerk. Wie bei allen anderen Streaming-Dienstleistern wird dabei das Spiel auf den Google-Servern ausgeführt und zwischen Spieler und Server werden lediglich in eine Richtung die Controller-Eingaben und in die andere Richtung Bild und Sound des Spiels ausgetauscht. Der Spieler braucht also keine High-End-Hardware, dafür aber eine schnelle Internetverbindung. 25 Mbit sind das Minimum, das Google für Teilnehmer an seinem Testlauf nennt. In welcher Form der Konzern am Ende Game Streaming anbieten wird und monetarisieren, das ist bislang noch nicht bekannt. Ich rechne aber fest damit, dass es zum Start des Dienstes nicht an Ubisoft-Spielen mangeln wird. Rumänien bekommt millionenschweren Spieleförderfonds. Kennt ihr das? Da fährt man souverän mit seinem Mercedes auf der mittleren Spur der Autobahn, schön schnell versteht sich und plötzlich zieht da dieser Dacia links an uns vorbei. Mit einem Affenzahn, das kann ja wohl nicht wahr sein. So in etwa muss es sich für die deutsche Spielebranche angefühlt haben, als am 4. Oktober auf der DevPlay-Konferenz in Bukarest der rumänische Minister für Kommunikation und Informationsgesellschaft Petru Bogdan Kotschukaru einen 94 Millionen Euro schweren Investmentfonds für Spieleentwickler und Tech-Unternehmen ankündigte. Und damit deklassiert uns Rumänien dramatisch. Wir erinnern uns, der Deutsche Computerspielpreis, derzeit noch die einzige Gameförderung des Bundes, der vergab dieses Jahr 560.000 Euro an Preisgeldern. Rumänien? 94 Millionen. Aus diesem Fördertopf sollen in den kommenden 3 Jahren Investitionen von 500.000 bis 3 Millionen Euro in einzelne Projekte getätigt werden, und zwar nur in Unternehmen, die zu 100% von rumänischem Kapital finanziert wurden. Und wer jetzt denkt, Rumänien? Spielebranche? Ja, die existiert und die ist erstaunlich robust. EA hat dort ein Studio, Ubisoft ebenfalls und auch der Mobile-Entwickler King Games. Und dazu kommen noch massig andere Studios und Startups und das ergibt eine erstaunlich lebendige Spielebranche mit tausenden Mitarbeitern, die nun eben auch staatlich gefördert wird. Lootbox News. Suchtstudie und Erklärung internationaler Regulierer. Und auch diese Woche öffnen wir eine News-Lootbox und finden darin, 2 seltene News-Items. Zunächst etwa 2 Studien. Sie wurden vom australischen Environment and Communications Reference Committee, kurz ECRC, in Auftrag gegeben und von Dr. David Sandel, Dozent für Computerwissenschaften, und Dr. Paul Cairns, der im Bereich Mensch-Computer-Interaktion forscht, durchgeführt. Beide arbeiten an der Universität York. Und sie stellten ihre Erkenntnisse in Australien im Rahmen einer Senatsanhörung am 17. September vor. Da gibt es eine Abschrift online und ich zitiere hier mal das Eröffnungsstatement von Dr. David Sandel. Hierzu ein Hinweis: Mit Spielsucht ist im nachfolgenden Zitat stets explizit das Glücksspiel gemeint und nicht etwa diese Gaming Disorder, dieses umstrittene Diagnoseding der WHO, über das wir auch bereits im Magazin berichtet haben. Also, das Eröffnungsstatement von Dr. David Sandel lautet wie folgt. Wir haben herausgefunden, dass Lootboxen und Spielsucht in einem Zusammenhang stehen. Je schwerwiegender die Spielsucht einer Person ist, desto mehr gibt sie für Lootboxen aus. Diesen Zusammenhang haben wir in Studien mit über 8.500 Teilnehmern demonstriert und reproduziert. Der Zusammenhang zwischen Spielsucht und Lootbox-Ausgaben ist weder klein noch trivial. Unsere Forschung zeigte auf, dass dieser Zusammenhang in seinem Ausmaß vergleichbar ist mit den Zusammenhängen zwischen Spielsucht und wichtigen Faktoren wie Alkoholabhängigkeit, Drogenmissbrauch und Depression. Unsere professionelle Meinung ist, dass dieser Zusammenhang auf 2 Dinge hindeutet. Lootboxen könnten als Einstieg in die Spielesucht unter Gamern agieren, sprich, je mehr Spieler in Lootboxen investieren, desto drastischer wird ihr Spielsuchtproblem. Alternativ könnte es der Fall sein, dass Individuen, die bereits spielsüchtig sind, dazu neigen, mehr für Lootboxen auszugeben, weil Spielsucht durch unkontrolliertes und krankhaftes Geldausgeben für Glücksspiel charakterisiert wird, könnte dieser Kontrollverlust und dieses Übermaß in den Ausgaben auch auf Lootboxen zutreffen. Sprich, je schwerwiegender die Spielsucht eines Gamers, desto mehr gibt er für Lootboxen aus. Es könnte sogar sein, dass beide Interpretationen stimmen. Mit Lootboxen zu interagieren führt zur Spielsucht unter Gamern und diese Spielsucht wiederum führt zu mehr und mehr Ausgaben für Lootboxen, was Gamer in einem Teufelskreis aus glücksspielbezogenem Schaden und zerrütteten Ausgaben fängt. Es ist daher unsere Meinung, dass Lootboxen reguliert werden sollten. Unsere Forschung legt nahe, dass Lootboxen entweder buchstäblich Spielsucht erzeugen oder alternativ Spieleherstellern erlauben, ernsthaft Spielsüchtige unter den Kunden für einen massiven monetären Gewinn auszunutzen. Es ist wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass Lootboxen allein in diesem Jahr bis zu 30 Milliarden US-Dollar an Umsätzen erzeugen dürften. Die Art der Regulation und wie sie in verschiedenen Regionen und verschiedenen Spielen angewendet werden sollte, variiert je nach existierender Gesetzesgebung und Regulatorien, die Glücksspiel betreffen. Wir denken nicht, dass es nötig ist, Lootboxen als Glücksspiel zu definieren, um sie als potenziell schädlich zu betrachten. Das ist unser Eröffnungsstatement. Zitat Ende. Zu den konkreten Vorschlägen für eine Regulierung zählen Warnhinweise, die in der Spielebeschreibung und auch auf der Spieleverpackung vor Ingame-Glücksspielelementen warnen. Die australische ECRC legte außerdem deutlich nahe, dass solche Spiele auch den örtlichen Glücksspielauflagen entsprechen und deren Altersbegrenzungen unterliegen sollten, die in Australien besagen, dass man 18 Jahre alt sein muss, um solche Spiele zu spielen. Nun ist das aber lediglich der Vorschlag zweier Forscher und eines Komitees. Ob sich die australische Regierung entschließt, auf diese Informationen und Vorschläge zu reagieren und wie sie reagieren wird, das steht noch völlig offen. Interessant ist es aber allemal, dass eine groß angelegte Studie zumindest mal einen Zusammenhang zwischen Glücksspielsucht und Lootboxen herstellt, auch wenn die Art dieses Zusammenhangs noch offen ist. Beide Lesweisen der Studienergebnisse sind aber letztendlich problematisch. Und auch eine weitere Gruppe nutzte den 17. September, um eine Stellungnahme zur Lootbox-Frage abzugeben. Und zwar veröffentlichte das Europäische Forum der Glücksspielregulierungsbehörden, eine Art Dach- oder Lobbyverband für Glücksspielregulierer in Europa, an diesem Tag eine, Zitat, Erklärung der Glücksspielregulierungsbehörden zu ihren Bedenken bezüglich der Verwischung der Grenzen zwischen Glücksspiel und Gaming. Zitat Ende. Geht runter wie Öl, der Titel. Jedenfalls, in der Stellungnahme, die von den Regulierungsbehörden aus 15 europäischen Ländern und Regionen sowie dem US-Bundesstaat Washington unterzeichnet wurde, verweisen die Regulierer auf bedenkliche Phänomene wie Lootboxen, aber auch Skin-Betting, Social-Casino-Gaming oder glücksspielartige Inhalte in Spielen, die von Kindern gespielt werden können. Die Regulierer sehen hier Dienste anwachsen, die in ihren Charakteristika dem Online-Glücksspiel ähnlich seien, das durch geltendes Recht und die Autoritäten eine Regulierung erfahren haben. Die Unterzeichner verpflichten sich dazu, diese Charakteristika von Spielen und Social Gaming genau zu analysieren. Das soll einen informierten Dialog mit der Spieleindustrie erlauben und die korrekte sowie effiziente Implementierung nationaler Gesetze und Regulierungen erlauben. Kurzum, die Glücksspielregulierer Tschechiens, Österreichs, Spaniens, Polens, Portugals, Frankreichs, Irlands, Norwegens, Maltas und einige Regionen mehr, nicht Deutschlands, die verpflichten sich damit, diese Themen anzupacken, sie korrekt zu bewerten und gegebenenfalls zu regulieren. Auch hier gibt es erstmal keine Konsequenzen, aber mir gefällt, dass es hier nicht nur ums Hype-Thema Lootboxen geht, sondern auch um den Graumarkt des Skin-Betting, wo mit Ingame-Items, die einen realen Wert besitzen, Glücksspiel betrieben wird. Obendrein ist es schon beeindruckend, dass sich Glücksspielaufsichtsbehörden aus halb Europa vereinen. Langsam scheint die Sache also in Bewegung zu geraten. Die Niederlande und Belgien sind mit ihrem de facto Lootbox-Verbot in einigen Spielen ja Vorreiter einer entsprechenden Regulierung. Und so, wie sich die Stellungnahme liest, wollen die Unterzeichner nun in Kooperation mit den Spieleherstellern auch in den anderen Ländern für entsprechende Regulierungen sorgen. Ich bin gespannt. Und ich hoffe, dass diese ganzen Skin- und Ultimate-Team-Coin-Wettseiten im Fahrwasser dieser Entscheidungen direkt mal allesamt aus dem Netz verschwinden. Adidas und EA fordern Bundesligaspieler zur Schleichwerbung auf. Ein schönes Streiflicht aus der wilden Welt des Influencer-Marketing zum Schluss. Denn es gab ein großes Hallo, als der VfB-Stuttgart-Spieler Borna Sosa Ende September ein Bild auf Instagram postete und dazu Thank you at Adidas schrieb. auf dem Bild zu sehen. Eine Kopie von FIFA 19, die ihm schon vor Release des Spiels am 28. September geschickt wurde und dazu auch das Anschreiben. Und ach, das Anschreiben. Man kann nämlich den ganzen Text lesen und er lautet, Zitat, Hallo Borna, FIFA 19 wird eigentlich erst am 28. September veröffentlicht. Aber als Adidas-Spieler bekommst du schon heute dein Exemplar. Wir würden uns freuen, wenn du ein Foto von dir beim Zocken über deine Social-Media-Kanäle posten würdest. Verzichte aber bitte darauf zu erwähnen, dass du das Produkt geschenkt bekommen hast. Wenn möglich, dann sollte das Posting am 28. September mit dem Hashtag FIFA19 veröffentlicht werden. Zitat Ende. Unterschrieben ist der Brief von einem Adidas Player Manager sowie einem EA Sports Marketing und Communications Manager. Tja, und dieses Anschreiben samt Spiel, das dürften viele Fußballer erhalten haben, wahrscheinlich alle Bundesligaspieler, die Adidas und Klamotten tragen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, was ein Adidas-Spieler ausmacht. Jedenfalls, dieser kleine Fauxpas von Borna Sosa, der eben das Anschreiben leserlich abfotografiert hat, das zeigt auf, wie heutzutage Werbung auf Social Media betrieben wird, nämlich am allerliebsten ohne Kennzeichnung. Dass da EA und Adidas unterschrieben haben, das lässt den Schluss zu, dass die Aktion im Werbeschlachtplan für FIFA 19 fest vorgesehen ist. Und sicherlich ist dieser Fall keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Die Schablone dazu sieht wie folgt aus. Hey Influencer XY, hier ist unser neues Produkt, das kannst du gerne behalten. Es wäre aber cool, wenn du es mal herzeigst, am liebsten mit Hashtag Produkt. Und dass wir dir das geschenkt haben, das interessiert doch keinen, nicht wahr? Es gibt aber auch noch eine weitere Interpretation für diesen Aufruf. Was damit gemeint ist, doch bitte nichts dazu zu sagen, dass es ein Geschenk war, nämlich der Wert des Spiels von ca. 60 Euro, der übersteigt die Compliance-Grenze für Geschenke zwischen Geschäftspartnern. Borna Sosa müsste also dieses Geschenk versteuern. Gegenüber Media beschwichtigte ein Adidas-Sprecher wie folgt, Zitat, Verantwortlich für die korrekte Kennzeichnung aller Inhalte, die auf Social-Media-Kanälen der Spieler in Zusammenhang mit Adidas als Ausrüster veröffentlicht werden, sind in erster Linie die Spieler selbst. In den von Borna Sosa veröffentlichten Inhalt war Adidas nicht involviert. Bei dem angefragten, jedoch nicht veröffentlichten Inhalt wäre die Kennzeichnung einer bezahlten Partnerschaft mit Adidas und oder EA Sports ausreichend gewesen. Das Begleitschreiben verwies lediglich auf den Wunsch, eine Kennzeichnung als Geschenk zu vermeiden. Zitat Ende. Tja, also so richtig schuld ist keiner, so richtig passiert ist auch nichts. Vielleicht hat der Kroate Sosa das Anschreiben nicht richtig verstanden. Vielleicht wäre es ja wirklich jedem anderen Empfänger klar gewesen, dass er, wenn er dem Anschreiben Folge leistet, Hashtag Promotion oder Hashtag Anzeige dazu zu packen hat. Vorstellbar ist das aber meiner Meinung nach doch unwahrscheinlich. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass Influencer-Marketing, also die Produktplatzierung bei Instagram, Twitter, YouTube und Co. nach wie vor eine Art wilder Westen sind. In vielen Fällen unreguliert, intransparent und teils mit lachhaften Stilblüten. An dieser Stelle empfehle ich den Twitter-Account Failfluencers und die recht ähnliche Facebook-Seite Perlen des Influencer-Marketings. Da hat man was zu lachen und lernt obendrein ein wenig darüber, wie dreist und stellenweise dummdreist in Social Media geworben wird. Die Links findet ihr, wie immer, zusammen mit allen anderen Quellen und Recherchelinks im Beitrag zum Podcast auf www.gamespodcast.de. So, das war es schon mit den Nachrichten für diese Folge des Magazins. Wie immer folgen jetzt noch die Release-Termine der kommenden zwei Wochen, sprich, das erscheint vom 6. bis 19. Oktober. Wie immer sind alle Angaben ohne Gewähr. Und weil ich mit dieser Folge urlaubsbedingt eine Woche später dran bin als gewohnt, hier noch der Hinweis auf zwei Releases der vergangenen Woche, die ich euch in der letzten Folge unterschlagen habe. Denn sowohl das Open-World-Rennspiel Forza Horizon 4 ist für PC und Xbox One erschienen und dann ist auch noch Ubisofts neues Assassin's Creed Odyssey frisch draußen für PC, PS4 und Xbox One. Diesmal geht's ins antike Griechenland und die Spielereihe ist dabei mehr Rollenspiel als je zuvor. Und nun der Blick nach vorn. Am 9. Oktober erhalten Fans des Warhammer 40k-Universums ein neues Spiel, und zwar ein Rundentaktikspiel, Space Hulk Tactics. Darin steuern wir, Runde für Runde, eine Gruppe Space Marines durch die titelgebenden Space Hulks. Das sind riesige Ansammlungen verlassener Raumschiffe, die zusammengeklumpt im All treiben und so groß sind, dass sie ihre eigene Schwerkraft haben. Und natürlich stecken die voller Gegner. Entwickelt wird das Ding übrigens von Cyanide Studio, dem Team hinter dem schrägen Rollenspiel-Adventure The Council. Da hatten wir auch mal einen Podcast dazu gemacht. Ob Space Hulk Tactics jetzt am Ende gut wird? Diese Marke wurde schon zu ganz schönem Mist verwurstet. Publisher Focus Home Interactive scheint da eher auf Masse statt auf Klasse zu setzen. Aber wer weiß, vielleicht ist es diesmal ja ein Treffer ins Schwarze. Am 12.10. erscheint dann Call of Duty Black Ops 4 aus dem Hause Treyarch, diesmal ohne Story-Kampagne und mit einem reinen Multiplayer-Fokus, ein Novum für die Reihe. Der Mehrspieler setzt wieder auf die verschiedenen Specialists, die aus Black Ops 3 bekannt sind. Das sind wählbare Spielercharaktere mit jeweils besonderen Spezialfähigkeiten, die das Gameplay des Mehrspielers einen Hauch in Richtung Overwatch drücken. Dann gibt es wieder einen Zombie-Modus mit Koop-Gameplay und KI-gesteuerten Zombie-Horden. Und ganz neu ist dann Blackout, eine Battle-Royale-Spielweise, die sich stark an der Vorlage PUBG orientiert. Black Ops 4 kommt für PC, PS4 und Xbox One. Am 16. Oktober dann kommt Ubisofts neues Toys-to-Life-Spiel Starlink Battle for Atlas. Ein Weltraum-Action-Spiel mit Spielzeug-Einbindung. Ihr wisst schon, diese Plastikfigürchen, die man sich optional kaufen kann und die man dann per NFC-Laser ins Spiel bringt. So wie bei Disney Infinity damals oder bei Activision Skylanders oder bei Nintendos Amiibos. Starlink wendet sich dabei ganz klar an junge Spieler und kommt für die PS4, die Xbox One und die Switch. Dann erscheint am 16. Oktober auch noch NBA 2K Playgrounds 2, ein 2 gegen 2 Arcade Basketballspiel mit Comic-Look und zahlreichen bekannten Spielern. Und naja, das Ding kommt vom Entwickler Saber Interactive, dem bislang noch nie der wirklich große Wurf gelang. Das Spiel erscheint für PC, PS4, Switch und die Xbox. Und dann kommt am 16.10. auch noch The Hunter Call of the Wild 2019 Edition für PC, PS4 und Xbox One. Das ist ein Re-Release des 2017 erschienenen Open-World-Jagdspiels der Just Cause-Macher Avalanche Studios. Das erhält alle DLCs inklusive einer neuen Landschaft, die auch erst zum Release-Termin für The Hunter Call of the Wild erscheinen wird. Insgesamt gibt es dann 4 große Jagdreviere im Spiel. Ein deutscher Wald, die amerikanische Prärie, die russische Taiga und die afrikanische Savanne. Hierzu gibt es übrigens auch einen Podcast, denn ich habe mal den eigenwilligen Reiz dieses Open-World-Jagdspiels beschrieben. Am 17. Oktober kommt dann Resonance of Fate / End of Eternity 4K HD Edition für den PC. Einen oder zwei Tage später kommt das HD-Remake dann auch für die PS4. Das Rollenspiel Resonance of Fate erschien ursprünglich vor 8 Jahren vom japanischen Studio Tri-Ace für die Xbox 360 und PS3. Und es ist eins der eher schrägeren Rollenspiele. Die Spielwelt erkunden wir darin etwa mit einem eigenwilligen, Tetris-artigen Kachelpuzzle. Und für die Rundenkämpfe nutzt unsere Rollenspielparty Schusswaffen, die sich auf abenteuerliche Weise mit einem modularen System upgraden lassen. Wirklich auf lächerliche Art und Weise. Ich erinnere mich damals ganz fasziniert, aber auch ein wenig verstört gewesen zu sein, als ich deinem Kollegen beim Spielen zuschaue. Das war mir einfach zu schräg. Und heute? Heute überwiegt angesichts der Features doch eher die Neugierde. Kommen wir zum letzten großen Release-Tag, dem 19. Oktober. Da erscheint etwa die Dark Souls Trilogy für die PS4 und Xbox One. Das sind Dark Souls 1 bis 3 samt aller DLCs. Und Teil 1 ist dabei auch die aufpolierte Remastered Edition. Und inhaltlich muss ich ja wohl nichts weiter sagen, oder? Von Dark Souls dürfte inzwischen jeder von euch mindestens mal gehört haben. Dann kommt am 19. Oktober auch noch Warriors Orochi 4 aus dem Hause Tecmo Koei für PC, PS4, Xbox One und die Switch. Das ist eins dieser Warriors-Massenschlachtenspiele, in denen wir einen aus zahllosen Helden wählen, die in den eher tristen Levels tausende Gegner verkloppen. Die Warriors Orochi-Reihe zeichnet sich dadurch aus, dass hier munter verschiedene Spielereien miteinander verquirlt und die Helden verschiedener Universen in ein Spiel gepackt werden. Wer also die anderen Warriors-Spiele kennt, kriegt hier eine Art Best-of serviert. Das dürfte wie üblich technisch eher mau, spielerisch eher trashig sein, aber für einige Fans durchaus reizvoll. Die Warriors-Spiele von Tecmo Koei haben jedenfalls einen Platz in meinem Herzen. Ob Warriors Orochi 4 aber gut ist, nachdem sich Dynasty Warriors 9 nämlich als absolute Katastrophe entpuppte, bin ich hier immer ein bisschen vorsichtig. Und dann kommt am 19. auch noch LEGO DC Supervillains für PC, PS4, Xbox und Switch. Das ist eins dieser Traveler's Tales LEGO-Spiele. Offene Spielwelt, massig lizenzierte Charaktere, netter Humor, kooperativ spielbar, relativ gewaltfrei, relativ innovationsarm. Nur spielt man diesmal halt super Bösewichte aus dem DC-Universum und keine Superhelden. Also den Joker, Harley Quinn, Cheetah, Captain Cold und noch viele andere. Alles Namen, die mir nichts bis wenig sagen. Ach Gott, es ist mal wieder eins dieser Lego-Spiele. Und das war es auch schon mit den wichtigsten Releases. Dazu kommen noch zahlreiche kleinere Spiele, VR-Titel, Re-Releases und so weiter. Aber die spare ich mir und euch und sage dafür lieber Dankeschön. Danke, dass ihr auch heute dabei wart. Ich freue mich, euch dann in 2 Wochen wieder über die Neuigkeiten aus der Spielebranche zu informieren, denn jawohl, endlich hat das Magazin wieder seinen normalen Rhythmus gefunden und der wird beibehalten. Also, bis dann!